Wenn jetzt ein etablierter Premium-Makler mit 1500 Menschen im Netzwerk, die bestens ausgebildet sind, seit Jahren im Business sind, eine sehr, sehr hohe Beratungsqualitätsleistung bringen, das in Kombination mit digital, würde ich sagen, das ist definitiv die Zukunft.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroun.
Ich habe mir heute Wolfram Gast eingeladen. Er ist CDO bei Von Poll. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen, wenn man an Straßen vorbeifährt. So kleine Boutique-Geschäfte, sieht eigentlich aus wie so eine Boutique für Fashion, ist aber tatsächlich ein Maklerbüro und nicht nur eins, sondern eins der größten in Europa. Und wir haben über die Transformation gesprochen, wie er eigentlich zu der Immobilien-Thematik gekommen ist. Also ganz nette Anekdote, irgendwie die erste Immobilie gekauft als Banklehrling an der Kasse quasi oder an der Ausgabe, wo man das Geld kriegt. Von einer alten Omi, die die Immobilie loswerden wollte. Also viele weitere Anekdoten haben wir besprochen und auch, was wichtig ist bei der Transformation von solchen traditionellen Geschäftsmodellen, welche Hürden man hat, aber wie auch vielleicht die Zukunft aussehen kann. Wir haben über die neue Google-Brille gesprochen. Also Riesen-Update rund um das digitale Maklergeschäft und warum es Plattformen in der Zukunft auch im Maklerwesen geben wird und wie wichtig sie in der Zukunft sein werden. Also dranbleiben lohnt sich. So, herzlich willkommen, Wolfram, im Studio hier in Berlin.
Grüß dich, Michel. Freut mich, hier zu sein.
Sehr, sehr gerne. Du bist aus München heute angereist, ne?
Aus München mit dem Zug, genau. Mit der Deutschen Bahn ging einmal frei.
Ging heute alles. Ja. Wir machen auch nicht nur Podcasts über Immobilien und Bau hier, sondern wir machen auch immer gleich den Real-Life-Check, wie die Anreise war und wie pünktlich die Deutsche Bahn ist, natürlich wöchentlich. Also heute war sie pünktlich.
Ja, Punktlandung.
Okay, perfekt. Aber wir wollen nicht über die Bahn reden, sondern wir wollen eigentlich über Transformation, digitale Themen und die Immobilienbranche sprechen. Ich glaube, da bist du der Experte. So hat man mir gesagt und deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Aber um das auf den Punkt zu bringen, also du bist bei dem Unternehmen Von Poll. Ich glaube, der ein oder andere da draußen, der uns zuhört, wird es vielleicht irgendwie kennen. Ihr habt immer so nette Schirmchen auch so an den Läden draußen. Das sieht immer so boutique-mäßig aus,
genau,
was ihr habt.
Genau.
Damit hast du aber nicht so viel zu tun, weil du hast den digitalen Part, den du verantwortest und leitest. Aber erzähl mal selber, wie bist du denn überhaupt zu dem Unternehmen Von Poll gekommen?
Ja, gute Frage. Ich war ja am Ende letztendlich, ich habe ja auch eine sehr lebhafte Karriere hinter mir, am Ende Ausbildung gemacht, halt Studium England und so weiter. Mhm. Dann wollte ich immer für einen Unternehmer arbeiten,
Thema Entrepreneurship,
für einen, wirklich gestandenen Unternehmer,
der also dicht dran auch bei
mir. Sehr dicht dran, genau, der quasi aus der Garage am liebsten ein Unternehmen herausgegründet hat, hatte das auch geschafft direkt nach meinem Studium, war dann beim Medizintechnikunternehmen dort rein, das wurde in der Garage gegründet, ist dann innerhalb kürzester Zeit auf 2000 Mitarbeiter hoch und war wirklich richtig gut.
Also schon ein paar Tage am Markt, also so 70er, 80er, 90er Jahre oder?
80er.
80er,
genau. Okay. Genau. Und ich bin rein, als es 500 Mitarbeiter hatte und raus dann, als es 2000 hatte, das innerhalb kürzester Zeit. Also Krass. Das war sehr beeindruckend. Da habe ich auch eben, ja, ich möchte fast sagen, meine Liebe halt so für den Mittelstand entdeckt und auch eben für inhabergeführte Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und so bin ich am Ende auch zu Von Poll Immobilien gekommen. Mhm. Ist ja auch ein inhabergeführtes Unternehmen. Und ja, ich sag mal, einer der größten Immobilienmakler Europas im Premium-Segment. Und ja, hier bin ich mittlerweile seit 3 Jahren als Chief Digital Officer. Und ich glaube, wir haben da ganz schön was bewegt.
Bewegt und noch eine bewegende Zukunft vor euch, glaube ich.
Definitiv.
Die ist wahrscheinlich ja noch nicht abgeschlossen, das Digitalthema.
Nein. Ich sage immer, wir haben jetzt von diesem digitalen Von Poll Haus haben wir immer das Erdgeschoss gebaut, aber es soll ja ein Hochhaus werden, von daher sind wir tatsächlich...
Das Fundament muss stehen.
Genau.
Das wird sich immer erst beweisen, wenn da ein paar Etagen draufkommen.
Wie stabil es ist,
richtig. Mal gucken, ob du da noch da bist.
Richtig.
Aber wir gucken uns mal das Fundament gleich noch ein bisschen im Detail an. Also die es nicht kennen, vielleicht, sag mal, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr?
Wir sind in europaweit insgesamt mit 400 Jobs vertreten. Wir haben 1500 Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und haben aktuell in Vermarktung über 7000 Immobilien.
Auf der, jetzt kommen wir schon fast zum Detail, auf der Plattform oder im Shop, im Angebot? Wie würdest du es beschreiben aus deiner Sicht?
Ja, also ich sag mal, unsere Plattform ist ja quasi irgendwie eine Symbiose aus beiden, aus der analogen und der digitalen Welt. Aha. Die analoge Plattform sind ja quasi die 400 Shops und die digitale Plattform ist quasi unsere Website, wo wir unsere Immobilien natürlich auch mit vertreiben.
Also 7000 Angebote sozusagen permanent irgendwie in Europa am Start.
Aktiv im Verkauf.
Okay.
Ja, größtenteils in Deutschland davon.
Mhm. Ja. Ist der wichtigste Markt auch für euch.
Ist der wichtigste Markt, ja.
Und jetzt mal, dass man sich das irgendwie ein bisschen besser vorstellen kann, weil so oft hat man ja gar nicht die Chance, so Detailfragen zu stellen. Wie viel Immobilien werden im Jahr verkauft oder Objekte, kann man das irgendwie sagen, als Anzahl, als Stück?
Also du kannst grob über den Daumen sagen, dass aus dem privaten Wohnimmobilienbestand pro Jahr immer 3% transaktioniert werden.
Okay. Von dem, was ihr im Bestand habt.
Und deutschlandweit. Ja. Deutschlandweit. Mhm. Das, was wir im Bestand haben, sind natürlich Eigentümer, die sich aktiv dazu entschieden haben, mit uns zu verkaufen. Und die werden natürlich auch verkauft.
Ja, also genau. Ihr habt, um das nochmal klarzustellen, ihr habt keinen eigenen Bestand offiziell als von Poll, Immobilienbestand, sondern ihr vermittelt Gebäude oder Wohnungen,
genau.
Apartments oder
genau.
Genau. Und ihr macht kein Gewerbe, habe ich verstanden. Das war mir gar nicht so bewusst oder nur einen ganz kleinen Teil sogar.
Doch, wir haben auch von Poll Commercial, also im Grunde, aber das macht einen kleineren Teil aus als quasi Residential bei uns.
Wie ist die Verteilung so ungefähr? Das Ganze?
95% zu 5%.
Also nicht zu vernachlässigen, aber sehr gering im Vergleich, wenn wir gleich über Wohnungen und Apartments irgendwie sprechen. Ja. Was war, also jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, nochmal das aufzugreifen. Vom Medizintechnikhersteller zur Immobilie. Also sind ja beides sehr traditionelle, konservative Branchen, würde ich jetzt mal so vielleicht als Überschrift packen. Aber wie kommt man denn vom Medizintechnikhersteller zur Immobilie? Zum Makler?
Ich habe ja in meinen ganz frühen Jahren habe ich auch mal eine Banklehrerin gemacht. Mhm. Und da fängt es schon an, da, wie das so ist als Auszubildender, da stand ich da am Schalter und dann kam da eine ältere Dame rein, wo der Bruder verstorben ist und meinte, ich habe eine Einzimmerwohnung, die ich verkaufen möchte. Können Sie mir helfen? In der Sekunde ging bei mir so das Licht an, schaue ich mir doch mal selber an und so habe ich mir als 18-Jährige quasi schon mal mein erstes Apartment selber gekauft, voll finanziert, gehalten, durch Miete komplett zurückbezahlt.
Nein.
Und ja, und so fing das an, die Leidenschaft, sage ich mal, für Immobilien, die hat sich durchgezogen und ja, so sind quasi die Transaktionen oder so, wie sich mein Leben verändert hat, hat sich natürlich dann auch die Immobilie mit während der Lebensphase mitentwickelt.
Also heute mehr als eine Wohnung im Portfolio?
Es ist etwas Kleines da, richtig, aber es hat sich auch wieder gekauft, verkauft, wie es halt so ist.
Also hast du da schon aber gelebt dann? Also das war jetzt nicht so ein einmaliges Ding, wo du gesagt hast, das war nett jetzt. Und
genau, da ist schon totale Leidenschaft dabei. Meine Freundin ist ja auch Architektin, von daher ist das quasi bei uns zu Hause das Immobilie hyperpräsent.
Ja, absolut, absolut. Die Immobilie der Zukunft, können wir auch nochmal vielleicht zu sprechen.
Hey Leute, wir wollen heute einfach mal Real Talk machen und mit euch Zahlen teilen. Das heißt so viel wie, wir haben eine krasse Reichweite aufgebaut über die letzten 3 Jahre. Von zu Hause angefangen, heute in einem Studio mit fantastischen Gästen. Mittlerweile sind wir eine Community bei Digitalwerk von fast 55.000 Leuten, die wir jeden Monat hier erreichen auf verschiedenste Kanäle. Und Podcastern wird ja oftmals nachgesagt, dass sie nicht ganz so transparent sind oder schwer einzuschätzen sind, wie viel Reichweite sie wirklich haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, die einfach mal mit euch zu teilen. Wir haben im Monat so um die 20.000 Plays. Das gibt mal Monate, die sind mehr, mal weniger, aber das ist ein ganz guter Durchschnittswert. Damit, glaube ich, sind wir ziemlich weit vorne im Dachmarkt, was so das Thema Bau, Real Estate, Energy, mittlerweile auch so ein Stück weit Mobility-Themen angeht. Und das geht nur mit euch. Und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin unseren Content anhört, anguckt und natürlich auch ab und an mal ein Like und ein Abo dalasst. Und was ganz wichtig ist für uns, damit wir weiter wachsen können und Leute noch mehr Infos von uns bekommen, ist, wenn ihr auf der Audio-Podcast-Seite, also nachher auf Spotify oder Apple, den Podcast bewertet oder hier auf YouTube vielleicht auch einfach nachher ein Abo oder ein Like oder ein Kommentar da lasst. Also das vielleicht mal von unserer Seite aus und an euch geht ein fettes Danke.
Und dann sozusagen jetzt nochmal zu dem Kennzahlenunternehmen, also 400 Standorte. Und das ist so eigentlich der Einstieg in das digitale Thema. Jetzt, wozu braucht man denn jetzt eine Plattform, wenn man Immobilien-Scout und Immowelt und wie sie alle heißen hat?
Ja, sehr gute Frage. Also natürlich ist Immobilien-Scout, Immowelt und wie sie alle heißen, sind ja im Grunde schon noch die Anlaufstelle Nummer 1, wenn ein Käufer eine Immobilie sucht. Mhm. Ja? Und diese Immobilienportale haben halt dementsprechend auch die größten Nutzerzahlen und generieren quasi für Immobilienmakler hauptsächlich Kaufinteressenten. Mhm. Ja? Wir selber haben aber vom poll.com eine Kundenplattform aufgebaut, sage ich mal, die alle Folgeprozesse rund um den Kauf, Verkauf, die Suche und die Finanzierung im weitesten digitalisiert hat. Mhm. Jetzt muss man wissen, Käufer zu finden, ist mittlerweile anspruchsvoller natürlich, als es viele Jahre zuvor war, keine Frage, ja.
Da ist die Bude eingerannt.
Aber auch,
habt ihr abgeschlossen, die Shops von innen irgendwann, oder?
Ja, so ungefähr, ja. Diese Zeiten haben sich stark geändert.
Ja.
Und darum ist es natürlich auch wichtig, ich sag mal, die unterschiedlichen Zielgruppen selber auf unserer Plattform mit smarten Services zu gewinnen und zu binden. Mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt für den Eigentümer, bieten wir einen Service, wo der seine Immobilie oder auch sein Immobilienportfolio komplett online anlegen kann, um regelmäßig über den Wert seiner Immobilien auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das ist quasi wie so eine kleine auch Marketingmaschinerie, ja, um Eigentümer einerseits einen kostenfreien Service zu bieten, der einen hohen Mehrwert hat, und andererseits wir die direkte Schnittstelle zum Endkunden aufbauen, ja, um irgendwann, wenn er bereit ist zu verkaufen, direkt dran zu sein.
Das heißt, ihr wollt ihn eigentlich mit dem Service über das ganze Leben, über den Zyklus seiner Haltefrist der Immobilie betreuen. Den Eigentümer quasi.
Ja. Bei von Poll haben wir auch das Thema Hausverwaltung. Und irgendwann spielt eben alles mit rein, dass wir alle, ich sag mal, Eigentümer Deutschlands bei uns auf der Plattform haben, alle aktiven Suchinteressenten auf der Plattform haben und diesen beiden Personas quasi relevante Services bieten, um ihre Wünsche zu erfüllen.
Das heißt aber, ihr braucht trotzdem ein Portal wie ImmoScout und Co. bespielt ihr trotzdem. Also eure Annoncen das packt ihr trotzdem mit zusätzlich drauf.
Ja, das bespielen wir trotzdem. Aber ich sag mal, der Anteil der Kaufanfragen oder auch der Immobilienbewertungen nimmt stetig auf unserer Plattform immer mehr zu, dass wir auch unabhängiger von Dritten werden, um Kunden zu gewinnen.
Das heißt, wenn wir sprechen über Plattformen, wir haben jetzt darüber gesprochen, Services, Produkte, also Services, Bausteine, was ist denn die Daten? Was für eine Rolle spielen Daten in dem Zusammenhang für euch?
Ja, Daten spielen eine extrem große Rolle. Also ich sage jetzt mal allein schon das Thema Immobilienbewertung. Der Kunde gibt weniger Eckdaten zu seiner Immobilie an und bekommt von uns innerhalb weniger Minuten eine vollumfassende Immobilienanalyse. Und das nicht nur zum aktuellen Preis, sondern zur historischen Preisentwicklung, zur aktuellen und auch zur zukünftigen. Der bekommt ein 360-Grad-Bild zur Mikrolage, zur Ökonomie, wer wohnt da, wie sind die Strukturen der Mikrolage und. Also Daten ohne Ende, auch wie entwickelt sich eine Mikrolage weiter, alles relevante Informationen sowohl für den Eigentümer, aber natürlich auch für den Käufer.
Weil jetzt, also Daten muss man ja haben und sammeln und dann muss man damit noch umgehen können.
Richtig.
Mit den Daten. Das ist ja zwei, ein Silo haben mit ganz vielen Daten. Ich glaube, ganz viele, die hier zuhören, sind irgendwie digital affin und kennen entweder aus der Angestellten-Sicht, wie so eine Transformation dann über einen vielleicht auch gestülpt wird oder dann doch nicht so gut funktioniert. Und die anderen, die zuhören, glaube ich, sind die, die es transformieren und sozusagen anleiten. Aber wie geht ihr oder du dann sozusagen als Schirmherr damit um? Jetzt haben wir auf einmal da wirklich viele Daten. Was macht man damit? Haben wir dafür Use Cases überhaupt?
Ja, absolut. Also ich glaube, die Kunst ist es ja erstmal überhaupt, die ganzen Datentöpfe zusammenzukriegen und in einem Datentopf zu vereinen, dass du quasi sogenannte One Single Source of Truth of Information hast. Ja? Und dann musst du natürlich schauen, für die unterschiedlichen Ziele im Unternehmen, wie du die Essenz aus den Datentöpfen herausziehst, um daraus Schlüsse ziehen zu können, um zum Beispiel Produkte weiterentwickeln zu können oder auf Basis von Nutzerverhalten zu erfahren, welcher Nutzer hat auf Basis welches Verhaltens möglicherweise welchen Bedarf, um ihn mit bedarfsgerechten Informationen nahezu vollautomatisch zu bedienen und zu versorgen, um zum richtigen Zeitpunkt eben Mehrwert zu schaffen beim Kunden. Und das ist schon die wirklich große Herausforderung und Kunst, das hinzubekommen.
Du hast jetzt schon gerade den Mehrwert beim Kunden gesagt. Jetzt, ihr bietet irgendwie einen 365-Grad-Service auf der Plattform an. So hört es sich jedenfalls erstmal an, um das mal jetzt richtig, so in der Form stehen zu lassen. Ist es so, dass der Kaufprozess komplett digital abgeschlossen werden kann?
Sowohl der Kauf- als auch der Verkaufsprozess ist weitestgehend digitalisiert. Also wir setzen als von Poll Immobilien ja darauf, der Kunde soll entscheiden, wie er gerne seine Customer Journey orchestrieren möchte.
Wer ist jetzt der Kunde?
Der Kunde. Weil wir haben mehrere Kunden. Wir haben den Verkaufskunden oder den Kaufskunden. Machen wir Beispiel Verkäufer. Der Verkäufer, alles beginnt ja mit der Immobilienbewertung. Das kann er zum Teil schon selber tun auf unserer Plattform. Aber am Ende, jede Immobilie ist ja so individuell, kommt dann der regionale Experte dazu, der auch noch mit weiteren Verfahren wirklich den optimalen Verkaufspreis identifiziert.
Geht das zu digitalisieren komplett? Also können wir in 10 Jahren sagen, da kommt keiner mehr?
Ich glaube, dadurch, dass Verkäufer ja unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele verfolgen auch, der eine will schnell verkaufen, der andere will den Höchstpreis erzielen, der andere will das, ist es, glaube ich, enorm wichtig, da ins Gespräch zu kommen, herauszufinden, was ist dir, lieber Kunde, wichtig, um die optimale Verkaufsstrategie, sprich auch den richtigen Verkaufspreis zu identifizieren. An dieser Stelle, ich glaube, kann Technologie immer stärker unterstützen, was es heute auch schon tut. Aber der Makler selber wird da mit seinem regionalen Marktknow-how und der Erfahrung, weil er schon 10 ähnliche Objekte in dieser Region verkauft hat, genau sagen können, was am besten zu dem Verkäufer passt. Und am Ende ist es ja auch, wenn es dann zu dem Käufer übergeht, können nicht nur die Maschinen miteinander sprechen, sondern es geht ja hier wirklich um die Vermittlung, um das Zusammenbringen von zwei Menschen und zu versuchen, die Ziele beider Menschen irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Und das ist so schnell definitiv nicht digitalisierbar, sondern da muss es menscheln und das ist quasi die Hauptrolle des Immobilienmaklers.
Das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, oder? Das Thema Menschen?
Ja.
In deinem Job? Das heißt, wie nimmst du die Menschen mit auf deine digitale Reise oder Transformation?
Ja, also am Ende geht natürlich auch beim Thema Digitalisierung nichts ohne Menschen. Wir schaffen tolle digitale Produkte, aber die sind nichts wert, wenn sie nicht von den Menschen angenommen werden. Und Menschen sind in dem Falle sowohl die Kunden als auch die Immobilienmakler. Mhm. Und unser Ziel ist es ja auch, mit digitalen Tools, sage ich mal, die Produktivität, Effektivität beim Makler zu erhöhen, aber auch die Qualität der Beratung zu erhöhen. Und das geht natürlich nur, wenn die Makler dann auch unsere neu geschaffenen Tools nutzen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, die Makeleilandschaft, die letzten 10 Jahre, es waren ja überall blumige Wiesen und alles hat wunderbar funktioniert. Und du weißt ja selber, die Immobilienbranche steht ja jetzt nicht gerade für Hightech in vielen Bereichen.
Nicht wirklich.
Und genau. Und da ist es schon die Herausforderung, sage ich mal, diese neuen Ideen, Methoden und Möglichkeiten in einer einfachen Art und Weise an die Makler zu bringen, zu erläutern, dass sie den Mehrwert erkennen. Und der am Ende ist, dass ich in kürzerer, schnellerer Zeit mehr Qualität zusammenstellen kann, die einen direkten Einfluss auf mein Kundengespräch haben, was dazu führt, dass ich mehr Eigentümer für den Verkauf gewinne und den Verkauf quasi an Kaufinteressenten schneller, professioneller durchziehen kann. Mhm. Und wenn das Thema gedanklich man einen Haken dran hat, weil man merkt, die Tools unterstützen diese Ziele, dann gewinnst du immer mehr dafür, diese auch zu nutzen.
Okay, aber wie nimmst du die mit? Also das ist, den Haken willst du ja hinterbekommen.
Ja.
Aber mal ins Detail, weil ich glaube, ganz viele CDOs hören uns auch zu. Und so die Best Practice, die bei dir funktioniert haben, die geht's jetzt.
Ja.
Holst du dir eine Videokonferenz und sagst, nee, wir machen das gar nicht mehr in physischer Form, weil dann ist gleich alles digital oder genau umgekehrt. Ja. Ihr trefft euch physisch und sagt so, hier und jetzt gehen wir mal diese Tools durch oder Try and Error.
Ja. Auch da, glaube ich, ist ein Hybridmodell, um mal ganz vorne anzufangen. Es ist, glaube ich, super wichtig. Ich meine, ein digitaler Typ, da kommt ein junger digitaler Typ her und meint jetzt, lauter tolle Ideen zu haben. Woher soll ich es wissen, wenn ich niemals selber gemakelt habe? Mhm. Ich glaube, Schritt 1 ist ganz wichtig, Makler einzubinden. Denn die Makler sind ja mit dem Endkunden zusammen. Die wissen genau, wo die Probleme sind. Sowohl, was die Kunden erwarten, was sie brauchen, was bei ihnen Wow-Effekte erzeugt und wie man einen Deal gewinnen kann.
Ja, und, kannst du ja mitreden. Du hast ja den Deal direkt am Desk abgeschlossen.
Das ist natürlich ein Vorteil, dass man ein gutes Verständnis hat. Genau. Ja, ja. Und wenn du quasi die digitalen Produkte gemeinsam mit dem Maklern schon mal entwickelst, hast du schon mal einen ganz großen Vorteil.
Mhm. Ja? Also musst du auf deine Seite bringen im Sinne von...
Absolut. Und am Ende musst du auch wirklich zuhören, weil oftmals wissen die Makler genau, was wirklich draußen im Markt gebraucht wird. Und du musst schon da wirklich Customer-First-Mindset-Brille aufsetzen, um da wirklich zielgruppengerechte Themen zu entwickeln.
Glaubst du, dass, oder aus deiner Erfahrung, was hast du erlebt vielleicht sogar, dass der Makler eher gesagt hat zu dir als Anforderung, ich brauche was meinem Kunden, also dem potenziellen Käufer hilft? Oder hat er gesagt, ich will etwas, was mir hilft und nutzt es?
Beides. Mhm. Also oftmals geht es natürlich dem Makler erstmal auch um sich selbst. Mhm. Aber wir kommen ganz schnell zu einem Punkt, wo der Makler die Potenziale der Technologie entdeckt hat, was alles möglich ist. Mhm. Ja? Entsteht ein gewisser Hunger bei den Maklern, was man noch für Endkunden tun könnte, um A, das Leben der Kunden besser zu gestalten, einfacher, erfolgreicher, aber B, auch gleichzeitig den Makler zu entlasten. Und mittlerweile sind wir echt in einer Phase, also wir haben ja auch ein Innovation Lab, wo quasi unsere Makler mit involviert sind, wo die Makler Ideen einkippen können. Und jetzt haben wir quasi so die Büchse der Pandora geöffnet und jeder weiß, was mit Digital und Technologie möglich ist, dass wir jetzt wirklich mit Ideen zugeschüttet werden und die natürlich entsprechend Business Impact auch erstmal vorpriorisieren müssen, was hat welche Prio in der Umsetzung.
Was, so Anekdote, was war die verrückteste Idee, die da reingekippt worden ist ins Board, ins Brainstorming Board?
Oder ich mach's mal andersrum. Zu Anfang fand der eine oder andere es sehr merkwürdig, dass wir vollautomatisiert Verkäufe über den aktuellen Stand der Vermarktung mit KPIs wöchentlich versorgen. Mhm. Mhm. Ja? Konnte man sich nicht vorstellen, dass das per E-Mail oder auf dem Kundenportal funktionieren kann, denn es ist doch eine persönliche Sache. Und da hat sich jetzt herausgestellt, sobald ein Kunde jede Woche immer wieder, wie im präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, immer wieder seine Statistiken bekommt, wie gut oder mittelmäßig die Vermarktung läuft, haben wir festgestellt, Menschen glauben automatisiert erstellten Zahlen, Daten, Fakten. Das ist wie bei Amazon. Mhm. Wenn du ein Buch bestellst und unten drunter die 3 Empfehlungen ziehst, glaubst du es, dass das wirklich andere Kunden gekauft haben. Und das hat
haben das nicht andere Kunden gekauft?
Stimmt es nicht? Und ich glaube,
wir haben jetzt so eine Hive bei ganz vielen Zuhörenden ausgelöst. Die gucken erstmal, was? Die 3000 Bewertungen sind nicht alle echt? Okay, anderes Thema der Bewertungen.
Ja, genau. Und das hat, glaube ich, einen riesen Effekt erzeugt, was die Kombination aus automatisierter Transparenz und dann persönlicher Beratungsleistung für einen Unterschied machen kann, um intensiver ins Gespräch zu gehen mit Kunden, um die Optimierung der Vermarktungsstrategie zu diskutieren und in heutigen Zeiten auch schneller vielleicht mal zu einer Preisreduzierung zu kommen, weil der Kunde versteht, auf Basis der gelieferten Zahlen, wie sich Nachfragekurven entwickeln und wo möglicherweise der Fehler liegt, sei es im Preis oder wo auch immer.
Okay, und jetzt nochmal zurück zu was war die absurdeste Sache, die du gesehen hast? Also ich erzähle mal eine aus meiner Vergangenheit, als ich so das E-Commerce-Thema für die Bau- und Zulieferindustrie entwickelt habe. Und das ist kein Quatsch, heute lachen wir eh alle drüber, so die Drohne mit dem Paket. Aber das ist 6, 7 Jahre her und das meinte jemand brechend ernst, dass wir an dem Thema doch arbeiten sollen, dass die Baustelle halt mit der Drohne und dem Paket beliefert wird. Also das war damals so ungefähr wie morgen fährst du mit einem Ferrari irgendwo hin. Das ist völlig absurd, das so ungefähr. Zur Arbeit würdest du nie mit dem Ferrari fahren. So absurd ist dieser Gedanke damals gewesen, dass du gesagt hast, so, okay, das ist einfach, wir fliegen mit einer Drohne durchs Fenster. Also diese Story, die der da reingeschrieben hat in dieses Board, der Kunde, war wirklich so, wir haben uns alle angeguckt. Absurd.
Ja. Also ich meine, was wir schon mal Verrücktes hatten, ist, wir hatten quasi auch eine ganz tolle Immobilie in Frankfurt, an der ausländische Investoren dran interessiert waren, die aber jetzt keine Zeit hatten, nach Deutschland zu kommen. Und dann hat natürlich auch der Makler gesagt, wie können wir das bewerkstelligen, dass jetzt der ausländische Investor dieses Penthouse oben im 18. Stock besichtigen kann. Und da sind wir tatsächlich flexibel und agil genug, haben wir einen Besichtigungsroboter gekauft, den wir quasi in dieser Immobilie platziert haben, der remote aus China heraus gesteuert werden kann, sprich der chinesische Investor macht sich online, vereinbart online einen Termin zur Besichtigung mittels des Besichtigungsroboters und kann gemeinsam mit dem Makler diesen Roboter steuern, der wiederum durch die Wohnung fährt, wo dann jedes Detail sich angeschaut werden kann.
Musst du den Raum vorher aufmessen, dass der irgendwie Ecken, Kanten hat oder ist das wie ein Staubsaugerroboter, der quasi gegenläuft oder nicht gegenläuft, weil er es erkennt vom Sensor?
Genau.
Okay.
Und das sind dann schon so Highlights, die ganz gut funktionieren. Ich sag mal so, die Technologie ist noch nicht ganz so reif, dass das jetzt ein Massenprodukt wird. Aber das sind natürlich schon coole Highlights, also gerade so richtig harte Technologie, wie eine mögliche Zukunft ausschauen kann.
Ist es ein Case, der sich wiederholt hat? Also mit sozusagen einer Besichtigung remote von...
Wir haben es ab und zu bei ausländischen Ferienimmobilien, aber es ist noch kein Massengeschäft jetzt in dem Sinne, dass Besichtigungen jetzt nur noch so stattfinden, weil da gibt es natürlich auch Grenzen, wenn dann Treppen im Haus sind, dann kann der Roboter dann nicht die Treppe hochfahren oder.
Okay. Aber sind Use Cases, die du auch siehst für die Zukunft?
Absolut.
Also weil es jetzt auch nicht so weit her, ne? So die Hunde, die durch Einkaufszentren laufen, ablesen von irgendwelchen Messwerten und so weiter.
Ja.
Da ist ja Boston Dynamics auch einfach sehr, sehr weit vorne.
Genau.
Ja, okay. Wie viel Geld braucht man, um so ein Unternehmen, was du gerade beschrieben hast, einen guten Mittelständler, einfach zu digitalisieren oder aufs digitale Level vielleicht zu heben? Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen?
Ja, das ist natürlich schon ein höherer Millionenbetrag, den wir jetzt in den letzten 3 Jahren investiert haben.
Und einstellig oder zweistellig?
Das kann ich dir jetzt so im Detail nicht sagen, aber ein höherer.
Okay.
Ja.
Okay.
Ist auch notwendig, denn wenn du so eine neue Kundenlandschaft aufbaust, wenn du auch viele neue digitale Makler-Tools mit dazu holst, da geht schon das Geld die Straße runter, keine Frage.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also du brauchst die Bereitschaft und jetzt kommen wir wieder zu deinem Eingang. Du wolltest immer dicht an einem Unternehmer zusammenarbeiten oder mit zu ihm zusammenarbeiten. Von Paul ist es ja nach wie vor auch.
Ja.
Wie sehr zahlt sich das aus, um nachher den Topf einfach auch zu haben? Weil Digitalisierung ja oftmals auch so ein Schwert ist, So ein Damoklesschwert, nee, kenne ich mich nicht mehr aus.
Ja.
Mach mal. Ja. Oder so, nee, kriegst du nicht freigegeben, das Geld so ungefähr. Oder du musst jeden Euro erkämpfen quasi beim Inhaber. Wie funktioniert jetzt Vorteil, Nachteil?
Ja, also ich glaube, was der große Unterschied zu uns, zu anderen Maklern ist, dass bei uns die Inhaber entschieden haben, wir möchten Europas innovativster Premium-Makler werden.
Das ist das Ziel.
Und das ist das Ziel.
Okay.
Und dafür haben sie quasi jetzt die Autobahn freigemacht, sodass wir als Digitalteam da quasi mit Vollgas durchfahren können. Und diese Abstimmungszyklen, wir haben natürlich zu Anfang eine Strategie entwickelt, wo wir hin möchten. Die haben wir im Gremium quasi abgestimmt, aber das ist alles ein super schneller Prozess. Wir waren uns sehr schnell klar, wo wir hinwollen. Und seitdem wird einfach nur die Autobahn freigehalten, dass wir mit maximaler Geschwindigkeit durchfahren können und nicht von hierarchischen Strukturen, Abstimmungsrunden und aufgehalten werden. Und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, den du halt nur in einem inhabergeführten Unternehmen hast.
Kommt mir die Frage, ist das eine Rettungsgasse, die ihr gebildet habt, oder ist es die Autobahn, die asphaltiert ist?
Die richtig asphaltierte Autobahn, ja.
Okay. Nicht die Rettungsgasse, die gemacht worden ist, um die Digitalisierung durchzuwinken, weil man sie verpasst hat.
Nein.
Okay.
Nein.
Glaubst du, dass die Immobilienbranche die Digitalisierung verpasst hat?
Ich glaube, zum großen Teil ja.
Ja.
Ja. Aber da kommt natürlich immer mehr Aktivität rein. Ich glaube halt, es ist halt, du musst halt tatsächlich, also Budget macht es ja nicht alleine aus, um jetzt schnell voranzukommen. Ich glaube, man braucht eine klare Strategie, was will man machen, was will man Richtung Endkunde entwickeln, was will man Richtung Makler entwickeln. Mhm. Dann brauchst du natürlich, ich meine, das sind die drei Erfolgsfaktoren, People, Strategy und Execution. Du brauchst natürlich die besten Leute an Programmierern, an Product Ownern, an insgesamt digitalen Leuten, auf die du dich verlassen kannst, wo jeder in sich ein eigener Spezialist ist. Dann brauchst du eine klare Strategie und dann geht es natürlich am Ende um das Thema Execution. Mhm. Wenn du die PS nicht auf die Straße bekommst, auf die sogenannte Autobahn, kannst du halt super viel Geld verbrennen. Du kannst auch eine ganze Zeit lang in eine falsche Richtung laufen, um dann wieder alles einzureißen, um den Kurs zu ändern. Und ich glaube, da, wenn man die Hausaufgaben einigermaßen richtig macht, kann man A, viel Geld sparen und B, deutlich schneller sein als andere.
Mhm. Ist das der Wettbewerbsvorteil auch in der Zukunft?
Definitiv. Also ich glaube, es ist ja nicht mehr so, dass die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen werden die Langsamen überholen. Und ich glaube, Schnelligkeit ist einer auch der großen Wettbewerbsvorteile, die man haben kann.
Ich stelle mir mal dabei die Frage, ist Schnelligkeit in der Branche, in der wir uns bewegen, Construction, Real Estate irgendwie, das Entscheidende? Oder ist es nicht so dieses kontinuierliche, wir digitalisieren uns, weil du hast selber gesagt, ich muss irgendwie die Leute mitnehmen und vielleicht auch, nehmen wir mal gesamtheitlich den deutschen Markt, sehr schwerfällig, die Leute zur Digitalisierung mitzubewegen. Ne, meine ich jetzt nicht die Young Generation, sondern so die heute 40, 50-Jährigen, die schon 20 Jahre in ihrem Job sind. Ist denn Zeit wirklich so der entscheidende Faktor nachher?
Im Grunde musst du beide Varianten berücksichtigen. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht zu schnell bist, wo du einen Großteil des Netzwerkes verlierst, wo vielleicht auch der Kunde noch für gewisse Innovationen nicht bereit ist. Mhm. Ja. Andererseits kannst du aber auch nicht nur auf die Schnelligkeit der Adaptionsfähigkeit der Menschen dich verlassen und danach deinen Geschwindigkeitsregler ausrichten.
Ist das Thema, ich nehme sie dann dadurch mit, weil du bist die Leitfigur, also das Unternehmen sagt, das ist der Status quo digital. Und wenn ihr da müsst ihr dann mitziehen, liebe Mitarbeiter.
Ja. Ja, also bei uns sind in dem Sinne keine Festangestellten oder Großteils ja nicht festangestellt, sondern selbstständige Unternehmer, die schon sehr erfolgreich sind und erfolgreich bleiben wollen. Mhm. Und das ist ein riesen Unterschied, denn das Feedback aus dem Netzwerk von unseren Maklern ist: Wolfram, wir haben in den letzten 3 Jahren so viel hingestellt und wir kommen auch mit ganz vielen Themen noch gar nicht mit, weil wir es einfach zeitlich in unserem Alltag gar nicht schaffen. Mhm. Aber bitte, lass dich und das Team nicht aufhalten. Macht Vollgas weiter. Wir wissen, dass das die richtige Richtung ist. Und wenn wir ein Jahr hinterherhängen, ist das absolut okay. Aber ihr macht bitte immer weiter. Und das ist einfach ein geniales Feedback, möchte ich sagen, aus der Maklerschaft, was, glaube ich, nicht Standard ist, weil oftmals hast du ja mit viel mehr Hindernissen zu kämpfen. Ja? Sondern hier haben wir wirklich maximalen Rückenwind, was uns da schon auch beflügelt.
Wie gehst du damit um, wenn es dann nachher doch mal Gegenwind gibt, gegen eine Idee? Also ich sag mal, du / Vertreter als des Teams habt die tolle Idee, jetzt vielleicht gar nicht die Business Solution, sondern so prozessual irgendwie eher unterstützend. Und jetzt kommt der Gegenwind, aber ihr wisst oder seit der Annahme, dass es auf jeden Fall hilft. Also manche Sachen kann man ja vielleicht auch aus der Tech-Brille besser beurteilen.
Genau.
Das wird dir helfen. Warte ab. Und es kommt aber Gegenwind.
Ja.
Wie gehst du mit um? Vollgas, voll durch und rein?
Im Großen und Ganzen ja.
Okay.
Ja.
Hast du nicht so viele Freunde im Unternehmen?
Und doch, doch. Doch, nur mit dem Unterschied, dass wir diese Lösungen, die wir bauen, so ausrichten, dass der Makler selber bei uns entscheiden kann, ob er sie aktiviert oder nicht. Mhm. Und für ganz viele Themen sind wir uns heute schon sicher, dass am Ende der Großteil der Makler sie nutzen wird bzw. aktivieren wird. Ja?
Okay.
Auch wenn es vielleicht zu Anfang nur 10% sind und 90% in Ausnahmefällen auch erstmal skeptisch sind.
Mhm.
Aber dann starten wir eben mit den 10%, bauen Leuchttürme auf, kommunizieren die Ergebnisse, wie der Kunde, der Makler gewisse Erfolge erzielt hat und gewinnen so dann Stück für Stück immer mehr Leute. Und von daher, klar, gehen wir ins Gespräch. Es gibt natürlich auch Situationen, wo Makler uns überzeugt haben, dass es keinen Sinn macht. Ja? Aber da, wo wir fest davon überzeugt sind, da gehen wir den Weg, bauen uns aber so, dass am Ende wir nicht den Makler überrollen, sondern ihn sukzessive mit auf die Reise nehmen und er entscheiden kann, ab wann er mitmacht.
Mhm. Okay, okay.
Das hilft enorm.
Ist das auch so ein Stück weit so eine Empfehlung, was du aus deinen Learnings mitnimmst und sagst so, dass dieses An- und Abschalten, jetzt mal vereinfacht dargestellt, aber das ist so ein Weg auch, um Leute so mitzunehmen. Also hier, du kannst so 100% digital, aber ich zwing dich nicht, lieber Mitarbeiter, sondern du kannst auch 50% digital.
Ja, auf jeden Fall, das hilft.
Okay.
Das hilft. Und ein weiterer großer Erfolgsfaktor, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist Kommunikation. Kommunikation, Kommunikation. Mhm. Über alle Kanäle, egal ob digital oder analog, versuchen wir auch immer mehr quasi anzubieten von Webinaren in Facebook-Gruppen, in unserem Social-Intranet, aber natürlich am Ende auch in physischen Präsenzveranstaltungen. Denn das macht echt nochmal einen Unterschied, was dann nochmal so den Wissenstransfer anbelangt, die Konzentration in dem Moment, wo du auch vor Ort in einer Schulung oder in einem Seminar bist, ist halt eine andere Aufmerksamkeitsspanne, als wenn du am Webinar bist und vielleicht rechts noch irgendwie ein paar E-Mails schreibst.
Mhm. Okay, okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, der Mix, von dem du gerade sprichst, steht aber auch wieder irgendwie so ein bisschen für das Erfolgsrezept, weil Mensch, konservative Branche, du willst sie nicht verlieren. Also das heißt, im Grunde genommen, du machst eine Veranstaltung präsent, Veranstaltung, nimmst jemanden danach mit auf die digitale Reise und gibst ihm nachher das Tool in die Hand. Das digitale Tool.
Ja, meistens.
Nicht umgekehrt, sagst nicht, hier probier mal aus, hier ist der Zugang so ungefähr.
Also es gibt am Ende wirklich beide Varianten.
Mhm.
Ja, du musst nicht immer alles präsent erklären oder in Präsenz, sondern am Ende macht es die Mischung aus. Wir starten natürlich weitestgehend immer mit einer digitalen Vorstellung. Da erreichst du dann die ersten 10, 20, 30% an Follower, die es direkt probieren. Dann haben wir quasi nahezu zu allen Themen, die wir machen, Auswertungen, um genau sehen zu können, wer nutzt was, was nutzt, wird nicht genutzt, warum wird es nicht genutzt, um dann punktuell reinzugehen und ja, nachzuschulen oder auch uns kritisch zu hinterfragen, haben wir vielleicht irgendwas falsch entwickelt, was gegen eine Nutzung spricht.
Mhm. Okay. Nochmal zu, wenn wir jetzt schon so im digitalen Thema drin sind, ich glaube, viele kennt und digitale Makler, also die ja quasi sozusagen Startups, die gegründet worden sind, um den alten Markt zu disruptieren irgendwo und den Status quo auch in Frage zu stellen. McMakler sicherlich einer der wahrscheinlich bekannteren Cases, gibt ja Dutzende mittlerweile, die da aufgeploppt sind. Sagst du, kann das funktionieren? Also ein digitales Maklerbüro im Sinne?
Also wir sehen ja, dass die sogenannten PropTechs sich ja jetzt in der Krise auch nicht so leicht tun. Mhm. Und ich sehe ja persönlich mittlerweile gar nicht mehr so einen großen, starken digitalen Unterschied zwischen dem sogenannten PropTech und uns.
Mhm.
Denn wir haben jetzt einfach über die letzten Jahre, was das Digitale anbelangt, so stark aufgeholt, dass ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so einen starken Alleinstellungsmerkmal, wie es medial, sage ich mal, bespielt wird oder beworben wird, sehe.
Mhm.
Und wenn jetzt ein etablierter Premium-Makler mit 1500 Menschen im Netzwerk, die bestens ausgebildet sind, seit Jahren im Business sind, eine sehr, sehr hohe Beratungsqualitätsleistung bringen, das in Kombination mit digital, würde ich sagen, das ist definitiv die Zukunft.
Glaubst du, dass man dann alles selber bauen muss? Also weil Startups können ja im Zweifel auch eine Teillösung bieten, wo man sagt, naja, also ich glaube ja dran immer an das Thema, ein Startup bietet dir eine Lösung und ich müsste es im Zweifel vielleicht auch viel schneller kaufen. Nicht, um den Wettbewerb nicht mehr dran partizipieren zu lassen, sondern ich gebe den Jungs am Anfang, keine Ahnung, 1 Million. Danach gehört mir das Tool, gar nicht wegen der Kundenthematik, weil die so toll so viele Kunden mitbringen, sondern weil ich sage, ich brauche es nicht selber bauen, ich bin's in meine, ich passe es an auf meine Cloud oder was auch immer, Infrastruktur technisch, die ihr habt.
Also ich sage mal so, wir wollen, unser Anspruch ist nicht, dass wir alles selber bauen. Mhm. Wir bauen nur das selber, wo wir meinen, hier können wir ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal aufziehen und uns im Markt differenzieren. Alle anderen Tools, die eine gewisse Phase im Immobilienvermittlungsprozess abdecken, die schon bis zum Ende perfektioniert sind, kann man ja auch lizenzieren und in der Customer Journey entsprechend mit integrieren. Mhm. Also ich glaube, um auch Thema Geschwindigkeit, die Kunst ist es, glaube ich, hast zu wissen, welche perfekten Tools gibt es draußen im Markt? Mhm. Und wie kann ich die in einer nahtlosen Customer Journey integrieren, dass der Endkunde selber das Gefühl hat, alles kommt von Paul Immobilien?
Wie schwer ist das für dich, rauszufinden, was es am Markt gibt?
Ich sag mal so, durch die Größe auch des Netzwerkes von 1500 Menschen bekommt man immer sehr, sehr viel zugetragen aus dem Markt selber. Mhm. Sodass man im Grunde fast 1500 Innovation Screener draußen hat. Trendscouts, die einen wirklich, muss man ja sagen, tagtäglich mit neuen Angeboten und Produktservices
fast bombardieren,
muss man ja sagen. Okay. Die es dann natürlich heißt, zu scannen und die Filetstückchen rauszusuchen.
Mhm. Und mit denen geht ihr dann aber auch in Dialog. Also es ist nicht so, dass ihr keinen Kontakt zu Startups habt.
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr eng mit Startups verzahnt. Okay. Und pflegen da auch einen sehr, sehr engen Kontakt, nehmen die auch mit auf unsere Partnershows, die einzelnen CEOs der jeweiligen Startups. Gudu ist zum Beispiel ein schönes Beispiel für 3D-Touren, bereits sehr bekannt. Und versuchen da auch wirklich Nähe aufzubauen und auch so eine Plattform eben bei uns aufzubauen, die eben dadurch sehr lebendig ist und sehr modern und innovativ.
Heißt, du würdest nicht sagen, dass Startups, die es heute so gibt, PropTechs, wie du sie genannt hast, keinen Mehrwert bieten?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, man muss wirklich unterscheiden. Es gibt ja PropTechs, die sich auf ein ganz spezielles Thema fokussieren. Mhm. Marketing Automation, 3D-Touren, Drohnenaufnahmen, nationaler Fotoservice, was auch immer. Mhm. Ja? Und da sehe ich ganz, ganz großen Mehrwert da drin, diese eben in unser Gesamtleistungsspektrum zu integrieren, um quasi das Leben der Makler zu erleichtern und den Kunden einen besseren Service zu bieten.
Ist dieses Nischenthema, finde ich immer so gefährlich. Zum einen auch, weil du gehst so in die Nische als Startup dann rein und hast dann natürlich das Thema, wo ist dann nachher noch mein wirkliches Geschäft? Ne? Also wenn die Nische so spitz ist, brauche ich ja von Poll mal 10 quasi oder ich habe nur dich als Klumpenkunden.
Ja.
Heißes Thema. Und ist es dann nicht schon fast so ein Case, wo man sagt, naja, den nehme ich mit rein. Habt ihr schon mal ein Startup gekauft?
Haben wir nicht, aber natürlich sind das Gedanken, die wir auch immer wieder haben. Mhm. Hat sich bis jetzt aber noch dahingehend nicht entwickelt, dass wir sagen, das würde jetzt total Sinn machen.
Mhm. Aber steht auf der potenziellen Agenda.
Man muss es auf der Uhr haben.
Okay.
Ja.
Was ist denn im Immobilienbereich, also vor allem im Maklerbereich, das nächste große Big Thing, nach dem wir mal alle fragen?
Das nächste große Big Thing. Ja, also ich glaube, die Apple Vision Pro ist ja jetzt auch auf den Markt gekommen. Das zeigt natürlich schon mal, wie die Zukunft der Immobilienbesichtigung, der Immobiliensuche ausschauen kann. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was es da für Möglichkeiten gibt.
Hast du schon einen aufgenommen?
Ja, wirklich. Okay. Erst letzte Woche wieder.
Okay.
Ja, also das ist wirklich super, super beeindruckend. Also nicht nur eine Immobilie zu finden, sondern diese dann auch virtuell zu besichtigen. Also du in diesem virtuellen Raum quasi die Objektbilder siehst, die Umgebung erkunden kannst, deine Finanzierung berechnen kannst und das halt in einem Modus, der ein ganz anderes Erlebnis mit sich bringt als eine klassische Website, sag ich mal.
Weil du hast vorhin ja den Roboter, der durch die Wohnung geht, angesprochen. Das ist ja super, also auch wenn der das super aufnehmen kann, aber der Kunde sitzt ja trotzdem vor seinem iPad und hat eine Ansicht, die ist so, naja.
Genau, das ist eher
kein,
so, naja.
Also es ist kein Gefühl, ne? Wir haben vorhin von unseren Events gesprochen, wo wir ja so ein Wow-Emotionsgefühl kreieren und was es ja so ausmacht, dass Kunden oder Gäste kommen, weil sie sagen so, wow.
Ja,
das und den schaffe ich auf dem Bildschirm nicht, den schaffe ich auch nicht bei einer digitalen Präsenz. Und das schaffe ich mit einer App.
Das schaffst du. Ja, also das ist sehr beeindruckend. Also das ist wirklich sehr beeindruckend,
okay, ich glaub,
was da möglich ist. Ich glaube, hier ist es einfach nur noch die Frage, wann wird das zum Massenprodukt?
Mhm.
Also wir haben ja teilweise schon Shops bei uns, da kann der Suchinteressent in den Shop reingehen und kann mit so einer Brille, weil die Brille im Shop vor Ort verfügbar ist,
Habt ihr schon.
Kann er kann er ausgewählte Shops, kann er so eine Immobilie besichtigen. Das verlangt natürlich noch, dass der Interessent in den Shop geht. Irgendwann, wenn natürlich 90% der Menschen so eine Brille zu Hause haben.
Dreht sich dann irgendwann das Verhältnis um.
Dann kommen wir in eine wirklich ganz andere Welt. Aber dafür müssen halt die Brillen noch ein bisschen kleiner werden, ein bisschen smarter, ein bisschen
dass ich leichter. Nicht einen Rucksack mitnehmen muss.
Genau.
So wie mit dem Telefon damals. Ich habe einen Rucksack mit bei, ich habe mein Telefon auch bei.
Genau. Genau. So
ist es. Okay, aber dann lassen wir das vielleicht so ein bisschen als Ausblick auch in die Immobilienwelt stehen und verabreden uns mal so lose für ein nächstes Gespräch, wenn das ein bisschen reif ist und wir mal da durchgucken können.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Wolfram, dass du da warst und die Einblicke in die Zukunft der Immobilienverkäufe gegeben hast. Ja,
ich danke dir für was, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, dann geht's weiter mit Updates rund um Immobilie und das Bauwesen.